Mein Name ist Martin Kamphuis. Ganz komischen Klang, das gibt es nur in Holländischen. Meine Frau hat es gut gelernt, sie kann es gut aussprechen. Und ich, ja, wohne eigentlich schon fast 10 Jahre zusammen mit meiner Frau in Deutschland und arbeite auch hier. War bis zum Sommer Pastor einer freien evangelischen Gemeinde, also ähnlich wie hier im Westerwald. Da kamen noch mehr Menschen zur Gemeinde. Das war ja von alters her schon eine Tradition, dass dort Menschen zu dieser Gemeinde gingen. Aber jetzt sind wir eigentlich fast vollzeitig unterwegs, um zu erzählen vom Buddhismus und den Vergleich zu den christlichen Glauben. Aber wir merken, da ist sehr, sehr viel Unsicherheit. Wir haben das in diesen 3 Beispielen auch schon gehört. Ich habe es natürlich auch gelesen, früher, Zitat da. Mich hat das ja auch sehr angesprochen, aber ich habe da drin gelebt. Ich war Buddhist, also für mich war das nichts Neues. Also für mich habe ich noch viel mehr buddhistische Literatur gehabt, die mich noch mehr geprägt hat. Also Zitat, da ist natürlich schon ein Einführungsbuch da drin. Aber interessant, also ich denke, dass Hermann Hesse irgendwie sich auch mal diese Frage hat stellen müssen, Jesus oder Buddha? Ich habe gehört, dass seine Voreltern alle Christen sind, also auch Missionare, die Jesus und das Christentum sehr ernst genommen haben und das auch weiter verkündigen wollten. Und dass er ja ein Sohn so eines Missionars ist, das ist schon interessant. Also er muss ganz bestimmt auch vor diese Entscheidung gestanden haben, Jesus oder Buddha. Nun, wenn wir natürlich nach der Wahrheit fragen, möchte ich gerne anfangen mit einem Vers aus der Bibel, wo diese Frage auch so gestellt ist. Wir kennen vielleicht in etwa diesen Zusammenhang. Ein Mann, eben Jesus natürlich, der auch in Glaubensbekenntnis vorsteht, vorkommt, heißt Pilatus. Der hat auch diese Frage nach der Wahrheit gestellt, als er Jesus von Angesicht zu Angesicht sah. Und da wollte ihr ihn verhören, und das war eine sehr spannungsreiche Situation. Er wollte eigentlich nicht Jesus also ans Kreuz bringen, aber war ängstlich um seine Position als König. Und Jesus sagt ihm ganz konkret: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Pilatus fragte ihn nun: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin es. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Das ist eine Frage, die sich heute immer mehr Menschen stellen. Gerade die Buddhisten würden in dieser Welt auf jeden Fall keine absolute Wahrheit erkennen können. Sie glauben schon an eine absolute Wahrheit, aber die ist jenseits, also die ist in diesem Zustand der Erleuchtung. Und als Jesus dann diese Aussage macht, ich bin in diese Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen, dann ist die Konfrontation auf einmal da. Könnte es sein, dass es eine Wahrheit gibt? Könnte es sein? Oder bleiben wir stecken in dieser Frage, was ist Wahrheit? Also diese Frage, die Überschrift über diesen Abend, Jesus oder Buddha mit Fragezeichen, ist für die meisten vielleicht gar noch nicht mal so eine Frage. Es ist vielleicht eher die Frage Jesus und Buddha. Oder vielleicht noch andere Dinge dazu. Sie haben mal irgendwo einen Vortrag gehalten, die haben das so genannt. Sie haben das ist die neue Häppchenreligion. Jesus, Buddha und Manitou. Also Manitou, das ist so eine indianische Kraft. Ist gleich Jebuma. Und ja, unser Glaube ist ja eher so an Jebuma. Wir möchten von allen ein bisschen. Also die Frage Jesus oder Buddha würde bei uns kaum gestellt werden. Wir sagen, wir tun es beide. Wenn es uns mit Jesus nicht ganz so gut geht, dann ziehen wir Buddha herbei oder die indianische Kraft Manitou. Da können wir auch noch uns darauf antapfen und je nach Situation können wir uns da sicher sein, dass wir dann von allem was haben für jede Situation. So ist eigentlich unser Denken immer mehr geworden. Und da ist genau diese Frage, wie Pilatus ihn stellte, was ist Wahrheit? Ist genau da. Wenn wir nun beide, erstmal Jesus, uns betrachten und wir kennen Jesus von diesem Zeichen her, das Zeichen des Kreuzes, über den Kirchen ist dieses Zeichen noch immer da und die meisten von uns wissen oder vielleicht ahnen, vielleicht noch fragen, dass es etwas mit Jesus zu tun hat und dass er da dran gehängt hatte und dass das irgendwie etwas mit den christlichen Religion zu tun hat. Aber wenn wir das uns so anschauen, dann würden wir sagen, was sagt uns das denn? Bedeutet uns das was? Oder verstehen wir, was eigentlich dahinter steht? Hat dann dieser Mann vor Pilatus gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, die Wahrheit zu bezeugen? Oder sogar an anderer Stelle, ich bin die Wahrheit, ich als Person. Und da hängt er. Die Buddhisten oder östlich orientierte Menschen würden sagen, das kann doch wohl kein Guru sein. Ein Meister, der so erbärmlich stirbt, das ist doch kein Zeichen dafür, dass er das Leiden dieser Welt überwunden hat, wenn er in so einen leidvollen Zustand sterben muss. Ehrlich gesagt hat es mich als junger Mensch auch nicht so gesagt. Ganz ehrlich, ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich wusste gar nicht, was das Kreuz eigentlich bedeutet. Und dass man, wenn man jetzt dagegen ein Bild von so einem Buddha-Statue sieht, dann strahlt das etwas ganz, ganz anderes aus. Rein menschlich zunächst mal erkennen wir in so einer Statue eine gewisse Stabilität, eine Unerschütterlichkeit, eine Festigkeit, die wir gerade in unserer hektischen Zeit so brauchen. Und das ist, was wir alle gerne möchten. Übrigens, dieses Bild steht in Indien an dem Ort, wo der Buddha die Erleuchtung erlangte, 500 Jahre vor Christus. Das ist ein Bild von etwa 35 Meter Höhe. Der Dalai Lama plant an dem Ort den Bau eines Statue von 150 Meter Höhe. Das würde eine Ausstrahlung geben, gerade in dieser ziemlich flache Landschaft, ich war ja da, ziemlich kahl, das würde man von Weitem sehen, das hat doch eine Ausstrahlung. Und gerade diese Ruhe, die Kraft, die davon ausgeht, spricht vielen Menschen an. Deswegen sagen wir lieber, okay, lass uns diese Kraft dazu nehmen. Außerdem meinen wir doch, schließt das dann einander aus, Buddha und Jesus oder Buddha an Gott. Sind das nicht zwei Wörter für dieselbe Sache? Ja, in unserem Land, natürlich die Kirche, gibt noch nie das Zeichen des Kreuzes, sondern die Kirchen. Und es wird immer schlapper. Immer weniger Menschen gehen zur Kirche, immer weniger finden dort irgendwie Wegweisung und als junger Mensch muss ich ehrlich sagen, dass für mich Kirche in etwa so aussah, wie auf diesem Bilde. Hier steht so ein Pfarrer, der sieht gar nicht so fröhlich aus, aber er sagt, ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zur Freude und ich bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Aber er weiß gar nicht, wie, ehrlich gesagt, sah für mich Kirche so aus. Und vielen schauen so auf die Kirche. Da läuft doch nichts, da funktioniert doch nichts. Das will ich doch gar nicht. Wenn das mit Jesus zu tun hat, dann brauche ich sicherlich etwas daneben, um zu helfen. Dagegen werden Angebote von anderen Religionen, gerade den östlichen Religionen, die uns konkret ansprechen auf Dinge, die wir brauchen, die wir nötig haben. Also bei diesem Plakat, was ich überall in Deutschland, auch in Österreich habe hängen sehen, da stehen einige Dinge. Übrigens, das ist kein Buddhist, das ist eher so aus dem Hinduismus. Aber die Angebote, die hier so beschrieben sind, könnten buddhistisch sein. Wenn wir zum Beispiel den dritten Punkt hier von oben mal ansehen, da heißt es praktische Übungen, die funktionieren. Endlich mal Etwas, was funktioniert, was wirkt. Also das ist, was wir gerne möchten. Und wenn wir dann den zweiten Punkt von unten uns anschauen, da heißt es die höchste Ziele. Erleuchtung oder Gottverwirklichung. Jawohl, Gott auch dabei. Gott verwirklichen, dass Gott in uns sei, dass er sich in uns verwirklicht oder wir ihn verwirklichen. Nun, dieses Ziel könnte ein Buddhist so nicht beschreiben, denn ein Buddhist kennt keinen Gott. Ich möchte das versuchen zu erklären. Aber natürlich gebraucht man leicht solche Wörter, um diesen Zustand des Ziels, den Zustand der Erleuchtung zu erläutern. Ich möchte mal einen Vers lesen, wo auch diese Zustand, dieses Wort Erleuchtung drin vorkommt und wo wir vielleicht den Vergleich sehen können, wo es darum geht, im Christentum einerseits, bei diesem Wort Erleuchtung und im Buddhismus. In dem Brief an den Epheser schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 18: Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Zunächst mal diesen Vers. Hier sagt Paulus zunächst, Gott gebe euch. Also die Christen brauchen einen Gott, damit er erleuchtete Augen des Herzens gebe. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Die Buddhisten brauchen keinen Gott für die Erleuchtung. Sie glauben, dass die Erleuchtung oder die Buddha-Natur oder die göttliche Natur, so übersetzt, schon in einem ist. Ist schon vorhanden. Dazu brauchen sie nicht Gott. Sie muss nur aufgedeckt werden. Sie ist irgendwie verschüttet geraten. Zum Zweiten sagt Paulus an dieser Stelle, dass die erleuchteten Augen des Herzens zu einem bestimmten Zweck gegeben sind. Sie sind dazu gegeben, damit wir erkennen, welche Hoffnung wir für Gott haben, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist. Also, die erleuchteten Augen sind dazu gegeben, dass wir Gott selber erkennen und das, was er uns schenken möchte. Das können wir nicht mit unseren Augen erkennen. Also sind die Augen, die Erleuchtung ist nicht dafür gedacht zu einem Selbstzweck, sondern dazu, dass wir Gott begegnen können. Nun, im Buddhismus ist die Erleuchtung zu einem Selbstzweck gedacht, nämlich dass man in einen Zustand der Erleuchtung aufgeht. Dieser Zustand ist schon verdeckt in uns vorhanden, wir müssen nur darin aufgehen. Dieser Zustand ist einerseits in einem, andererseits ist es jenseits von all dem, was wir hier sehen und erfahren können. Und dieser Zustand ist Emptiness in Englisch, Leerheit, leer mit zwei E's, also da ist nichts darin, oder all, eins sein mit all, oder Nirvana. Und da kann man nur durch die Meditation dahin gelangen. Also diese beiden Unterschiede gibt es. Übrigens, der Dalai Lama würde diese Unterschiede auch unterschreiben. Er schreibt hier in einem Büchlein, wo sein Name darüber steht, Folgendes: Da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, warnt er, der Dalai Lama, vor Leuten, die sich buddhistisch christlich nennen. Also er möchte nicht, dass die beide durcheinander geworfen werden. Er sagt ganz klar, es gibt ein anderes Ziel im Buddhismus. Die Buddhisten kennen keinen Schöpfer und Erlöser Gott. Nun ist es interessant, dass dieses Büchlein heißt, das Herz aller Religionen ist eins. Wie kommt das? Das würde eigentlich keine Aussage des Dalai Lama sein. Herzlich willkommen, komm rein. Direkt vom Schwimmbad. Also das Herz aller Religionen ist eins. Das würde der Dalai Lama so nicht sagen. Wie kommt man oder der Verlag dann zu diesem Titel? Dieses Büchlein handelt davon, dass eine Gruppe von in etwa 300 Christen, die auch meditieren, sich treffen und den Dalai Lama eingeladen haben, damit er ihnen die Evangelien erkläre. Der Lama gibt ganz ehrlich zu, dass er sich nicht gut auskennt, aber ich kann natürlich von buddhistischer Sicht einiges zu diesen Worten sagen. Nun treffen sie sich jeden Tag von dieser Konferenz zur Meditation. Die 300 Christen sitzen zusammen und meditieren. Der Lama kommt hinein mit seinem Mönch und setzt sich dazu, und auf einmal ist etwas in dem Raum von einem Kraft zu verspüren, wo die Christen sagen, das haben wir bisher noch nicht erfahren. Das ist gewaltig. Der Dalai Lama lehrt uns noch was von Gott. So wie auch in dem Beispiel, was wir vorher gehört haben. Hansum Grün, der auch sagt, von den Buddhisten können wir was von Gott lernen. Wobei doch einige Dalai Lama sagen, wir glauben gar nicht an einen Schöpfer und erlöse Gott. Also im Grunde kann es nicht sein, dass wir in dem Sinne von diesem Gott was lernen. Aber den Eindruck besteht, nachdem man miteinander meditiert hat, dass so etwas Göttliches im Raum hängt, dass sie am Ende dieser Woche sagen, wow, wir sind einander sehr nah. Auf der Erfahrungsebene treffen wir uns. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass das Herz aller Religionen eins ist. Und das ist ja ein Zeichen unserer Zeit. Wir erheben die Erfahrung über die Wahrheit. Wir sagen, was sich also als wahr anfühlt oder gut anfühlt, so wie die Meditation mit dem Dalai Lama, das ist wahr, das ist gut. Und vergessen damit die Wahrheit, die in der Bibel beschrieben steht, dass es einen Gott gibt, einen Erlöser Gott gibt, dass es einen Schöpfer Gott gibt, nicht mehr so ganz wichtig. Und das ist, wo dann wir dazu kommen, sagen, wir brauchen gar nicht zu wählen, Jesus oder Buddha. Wir packen es beide ein. Und das ist die leichteste Lösung, könnte man sagen. Ich habe als junger Mensch auch nicht gedacht, als ich Buddhist wurde, dass ich damit den Christentum ausschließe. Ich dachte, ich schließe es ein. Ich dachte, der Buddhismus ist noch viel größer. Die umfasst ja Jesus. Übrigens, die Buddhisten haben kein Problem damit, auch der Dalai Lama zu sagen, dass Jesus ein Buddha war oder ein Erleuchtete. Sagen, er war ein Mensch, ein sehr hochstehender Meister, der gekommen ist, um anderen Menschen zu helfen. Auch dieses Prinzip findet sich im Buddhismus. So trifft man sich. Wir begegnen also auf dieser Erfahrungsebene dem Buddhismus, wie in dieser Annonce in der Zeitung, How to travel in style, Wellness. Also vielleicht schaffen wir es nicht so harmonisch zu sitzen wie diese Dame, aber wir möchten uns inwendig so fühlen wie sie. Harmonisch, in Ruhe mit dem All, mit dieser Welt, gerade in unserer hektischen Zeit. Und das scheinen uns die östlichen Religionen, gerade auch den Buddhismus, bieten zu können. So kommt uns der Buddhismus entgegen in eine Not. Die Not ist heutzutage Ruhe. Sagen wir, wenn wir meditieren, kommen wir zur Ruhe. Viele sagen heutzutage, ich bin so hektisch, auch Christen gerade. Bevor ich beten kann, muss ich erstmal zur Ruhe kommen. Manche gehen so weit und sagen, ich muss erstmal meditieren, dann kann ich vielleicht zu Gott kommen. Dabei sagt Jesus ganz konkret, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Das ist ein ganz anderen Ansatz. Ihr sagt, kommt mitten in eurer Hektik zu mir. Ihr müsst nicht erst zur Ruhe zu kommen, um dann zu mir zu kommen. Nein, kommt mitten mit all eurer Hektik zu mir. Und dann werde ich euch Ruhe geben. Die Ruhe, die bleibt, die hält. Das ist ein ganz, ganz anderen Ansatz als der Buddhismus. Ich habe mich als junger Mensch auf der Suche gemacht. Bin nicht christlich erzogen, nicht getauft, noch konfirmiert. Meine Eltern gingen schon zu einer Art Gemeinschaft, das war mehr so eine kulturelle Veranstaltung, ein bisschen sozialen Kontakt. Wir machten dann natürlich auch mal so ein Weihnachtsspiel. Das war sehr schön. Ich war auch junger Mensch dabei und ich hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Ich sage immer, das ist die größte Erinnerung an den christlichen Glauben für mich überhaupt gewesen. Ich konnte sonst damit nichts anfangen. Und als junger Mensch habe ich dann doch gesucht. Als ich dann Abitur zu Ende gemacht habe, sagte meine Eltern, du kannst mal nach Amerika reisen. Ich sagte, nein, Amerika ist zu kalt, Nordamerika, ich gehe nach Südamerika. Schön warm. Und da ging ich. Ich war 18 Jahre alt. Das war alles, was ich dabei hatte. 8 Monate bin ich so rund gelaufen durch Brasilien, Südamerika, auf der Suche. Suche nach der Wahrheit. Ich wusste gar nicht, wonach. Natürlich, als erstes versuchte ich es mit der Liebe. Aber als ich dann schon bald meine erste frustrierende Liebeserklärung hatte, dann dachte ich nach einer Zeit, es muss etwas geben, was darüber hinausgeht. Es muss mehr geben. Als ich dann wieder zurück in Holland war, erzählte mir ein Nachbarsmädchen, du, dort in Indien, da gibt es Lehrmeermeister, Lamas heißen die, so tibetische Meister, geh da mal hin, also die haben sowas. Und dann war ich fasziniert und dachte, okay, probier es aus, ich reise nach Indien. Und habe mich dann tatsächlich an den Füßen so eines Lamas gesetzt, das war in Nepal, das war so ein Lama, ein Tibeter, der sprach ein bisschen Englisch und hat einen Kurs organisiert von einem Monat. Und da konnten sich jetzt dann die westlichen Leute zusammentun, 150 Leute waren zusammen und wir haben uns in die Lehren des Buddhismus vertieft. So habe ich dann mich in diese schwierige Haltung gequetscht. Hier übrigens bin ich vor so einem Tempel, ein Hindu-Tempel, aber ich habe buddhistische Meditationen ausgeübt. Es war sehr, sehr mühsam, in dieser Haltung sitzen zu bleiben. Dann war diese Lehre, die so faszinierend antat, weil ich in Anfang nichts mit anfangen konnte. Der Lama, so ein Tibeter, ein kleiner Mann, der nicht so ganz klar sprechen konnte, sicher nicht Englisch, der sprach von Sachen, ich dachte, das ist doch der reinste Blödsinn. Aber nachdem ich eine Woche da gesessen habe, dann war ich so fasziniert von der Ausstrahlung dieses Mannes, dass ich dachte, der hat irgendwo etwas, das wir auch haben. Und sprach von Nirvana, von Lehre mit zwei E's, also dass man da drin aufgehen soll und dass es eine fantastische Erfahrung sein soll. Dass man sich da mühen soll. Er hat einen ganz hohen moralischen Anspruch gehabt. Er kam mal rein ins Zelt und dann auf einmal hat er sich geduckt und sah ein Insekt da und hat diesen Insekt genommen und hat ihn nach Hause getragen. Er wollte uns damit zeigen, dass wir alle Lebewesen praktisch achten sollten. Vielleicht ist dieses Insekt im nächsten Leben ein Mensch. Oder vielleicht war im letzten Leben ein Mensch. Man hat sich ein bisschen wie ein Insekt verhalten. So glauben die Buddhisten, ja. Je nach wie man sich verhält, wird man dann auch wiedergeboren. Aber man soll alle Lebewesen achten und das fand ich fantastisch. Ich habe dann mich wie die Tibeter sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich habe mich auch so, wie diese Tibeter auf dem Bilde, an einem heiligen Ort, diesen Ort, wo der Buddha die Erleuchtung erlangte, 60.000 Mal lang auf den Boden geworfen. Warum tut ein Tibeter das? Er tut das, weil er glaubt, dass die Buddha-Natur natürlich zwar in einem ist, aber sie ist beschmutzt. Sie muss bereinigt werden. Also diese Lager müssen abgebaut werden. Das ist negatives Karma, so heißt das. Und indem man diese Übungen tut, bereinigt man sich. Und wird man praktisch offen, damit die Erleuchtung als Erfahrung, als Gesamt durchdringen kann. Jetzt habe ich das auch getan. War ein mühsamer Weg. Also ich kann es sagen, von innen aus, aber ich wollte den Weg gehen. Der Buddha lehrte übrigens, als er dann diese Erfahrung der Erleuchtung gemacht hatte, 500 Jahre vor Christus, als erste die grundlegende Lehre aller buddhistischen Strömungen, die sogenannte Lehre der vier edlen Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, das Leben ist Leiden. Nun, da hatte ich schon meine Erfahrung mit gehabt. Also, ich hatte ja frustrierende Liebesaffären. Also, so sagt er das ja auch. Hier, man hat vielleicht eine Weile eine schöne Erfahrung. Verliebt sein ist schön und zusammenzukommen ist schön, aber irgendwann geht es vorbei. Es ist vergänglich. Also sagt er in seiner Lehren, das Vergängliche ist letztlich die Grundlage. Deswegen ist alles Leben Leiden. Ich wollte natürlich weitergehen und sagt dann, ich muss die Ursache des Leidens dann ergründen. Die Ursache, das sind die Begierden und die Leidenschaften, all das, was wir für uns haben wollen. Und gerade diese Ursache müssen wir beheben als dritte Wahrheit. Und das tun wir, indem wir uns von den Begierden befreien. Und dann hat er uns den Weg beschrieben. Er nannte es der heilige achtfache Pfad. Auf diesem Weg soll man das Leid aufheben können. Und da stehen dann 8 Punkte, die man genauestens beachten soll. Welche Anschauung, Gesinnung, Reden, Handeln, Leben, Streben, Denken und sich versenken. All diese Dinge soll man recht tun. Es wurde genau beschrieben, wie man sich verhalten soll. Mein Lama, mein Lehrer, hatte zum Beispiel gesagt, wenn du schon diese Niederbeugungen tust, dann musst du aufpassen, dass du deine Hände nicht wie Krallen aufsetzt. Weil damit wirst du in deinem nächsten Leben ein Tier werden können mit Krallen. Also so genau war es. So genau musste man sich beachten. In jede Bewegung, in jedes Wort musste man sich beachten. Deswegen sagte der Buddha, als er diese Lehre gab, schon ganz ehrlich, es ist ein schwieriger Weg. Ihr müsst euch richtig darin mühen. 5 Lebzeiten braucht ihr mindestens. Buddhismus glaubt ja an Reinkarnation. Das heißt, dass man wiedergeboren wird und dann wieder weitermachen kann, so ungefähr. Aber 5 Lebzeiten nur immer das Gute tun. Ei, sagen wir uns westliche Leute, das ist ja mühsam. Ob wir das schaffen, also zum Glück, das werde ich nachher sagen, gibt es aber auch noch andere Strömungen im Buddhismus, die einen schnelleren Weg vorschreiben. Aber zunächst mal, wir sprechen ja von Buddha und Jesus, mal die andere Seite, wie sagt dann die christliche Lehre, dass eigentlich die Welt ineinander steckt? Wonach, nach welchen Prinzipien geht dann die Bibel? Da ist nicht letztlich die Grundlage, dass das Leben Leiden ist. Es wird schon angedeutet, dass wir in Leiden leben. Also dass diese ganze Schöpfung, so sagt Paulus es, seufzt und sich ängstet. Ist schon ein Zustand, wo wir drin sind. Aber Untergrund bleibt, Gott liebt uns Menschen trotzdem. Und dann kommt natürlich die Ursache, weswegen erfahren wir dann diese Liebe nicht. Da sagt uns die Bibel, weil wir Sünde sind. Oh, sagen wir Sünde, oh wei, wei. Das ist ja ein schlimmes Wort. Also das ist ja so typisch christlich, da können wir gar nicht mit anfangen. Aber was meint Gott dann damit? Also eigentlich ist Sünde letztlich, dass wir einen Graben haben, dass wir nicht mit Gott in Einklang sind. Also all das, was uns nicht mit Gott in Einklang sein lässt, ist Sünde. Deswegen sagt uns die Bibel ganz klar, dass es ein Graben zwischen uns und Gott gibt und dass das unsere Vergehen, unsere Sünde ist. Nun, gibt Gott dann auch einen Ausweg? Den Ausweg war bei den Buddhisten ja Rückzug aus dieser Welt, aber hier ist der Ausweg, Gottes Ausweg, Jesus Christus als Person. Er kommt uns entgegen und er sagt von sich, wir haben das eben gelesen im Anfang, dass er gekommen ist, die Wahrheit zu bezeugen, aber von sich sagt er noch konkreter, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zum Gott, dem Vater, denn nur durch mich. Nun, 4. Punkt ist, das Angebot steht zwar da, aber das müssen wir in Anspruch nehmen, müssen dazu Ja sagen. Und da heißt es ganz konkret, wer Jesus in seinem Leben aufnimmt, der geht den Weg. Also so viele Jesus aber auch aufnahmen, gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu sein. Dann stehen wir in einer Beziehung zu Gott. Das ist der Weg, der gerade im Neuen Testament uns beschrieben wird. Ein ganz anderen Weg hier im Christentum ist eine Person, schon angedeutet, es geht um eine Begegnung. Und der Weg in Buddhismus ist ja das Halten dieser Rechte geboten und das Ziel ist ein Zustand, nicht eine Begegnung, sondern ein Zustand. Und ich habe schon angedeutet, das möchte ich ganz gerne noch erläutern, dass es andere Strömungen im Buddhismus gibt, die etwas mehr versprechen. Die erste Strömung ist eine Lehre, die sich ja nur darauf richtet, sich selbst zu erlösen. Das ist ja die Urlehre Buddhas. Aber um die Zeit Christi gab es dann eine Strömung, sogenannte Mahayana, im Gegensatz zu Hinayana, wo es weiterging. Man bekam auf einmal Hilfe von außen. Und das spricht uns an. Wir sind als westliche, also vielleicht auch christlich orientierte Gesellschaft in Bezug auf den letztendlichen Ziel. Willkommen, komm rein. Was? Hier vorne sind die besten Plätze, sind gerade noch frei. Also. In Bezug auf unser Ziel sind wir darauf ausgerichtet, dass wir sagen, wir schaffen es alleine nicht. Wir brauchen einen Gott, um befreit zu werden. Nun bietet das der Buddhismus dann auch an, in diese Mahayana-Richtung. Er sagt, man kann Hilfe bekommen von außen, entweder durch Gurus, zum Beispiel der Dalai Lama ist ein Guru. Und das ist eine Sache, wo er nicht nur Anweisungen gibt, so und so musst du dich verhalten, sondern er ist eine Art Erlösergestalt. So ist der Dalai Lama von vielen Menschen tatsächlich angebetet. Weil sie von ihm erwarten, dass er wesentliche Hilfe auf diesem Weg zu erleuchten geben kann. Ich habe ihn auch als Guru, als Meister angebetet, weil ich erahnte, dass er Kraft hat, mich hinüberzuziehen, mich zu befreien. Diese Hilfe kann auch von unsichtbaren Wesen aus anderen Sphären kommen. Buddha-Wesen, so heißen die, die können auf uns einwirken. Und auch da habe ich mich darauf eingelassen und da wird in der späteren Strömung, diese Strömung habe ich schon gesagt, entstand um die Zeit Christi, 500 Jahre später, entstand dann diese Strömung, dieser sogenannte Tantra-Yana, Tantra-Weg, wo man sich auf solche Götter, Gott ist eigentlich kein gutes Wort, das ist ja eine Übersetzung, es geht ja um Buddha-Manifestationen, sich darauf einstellt, um sich mit ihm zu vereinen. Also so eine Gottheit hat eine bestimmte Form und sieht nach bestimmten Bildern aus und man soll ihn genau vor Augen sich ausmalen, darauf meditieren und damit eins werden. Deswegen habe ich darunter geschrieben, dass man sich selbst vergöttlichen kann. Ein so eine Gottheit ist die Gottheit Kala Chakra. Ich sage das ganz betont, gerade diesen Tagen in Österreich, weil nächstes Jahr Kala Chakra berühmt sein wird in Österreich, weil der Dalai Lama dort an 10.000 Leute in etwa diese Kala Chakra vorstellen möchte oder Menschen darin einweihen möchte. Kala Chakra ist also der Name eines Gottheits oder eines Buddha-Manifestation. Der sieht folgendermaßen aus. Diese Figur hier, genau so müssen wir uns ihn vorstellen. Dieser blaue Kopf, mehrere Arme und jede Hand hat einen bestimmten symbolischen Gegenstand, hat ein Paar drin, eng umarmt. Und da zeigt sich ja auch die Wichtigkeit des sogenannten sexuellen Aspekts. Durch Sexualität bekommt ein Meister Kraft, diesen Weg zur Erleuchtung ganz schnell gehen zu können. Übrigens, dieser Tantra-Weg, wie gesagt, verspricht innerhalb von ein Leben die Erleuchtung. Vielleicht sogar schon, wenn man es ganz genau tut, innerhalb von ein paar Jahren. Was sagen wir uns? Das ist ein Ergebnis, das wollen wir mal probieren. Deswegen kommt sie auch an. Deswegen wollen vielleicht auch viele Menschen sich darin einweihen lassen. Ein Gehäuse oder ein Raum, wo sich Kala Chakra Bildwälderin aufhält, sieht so aus. Vielleicht kennen wir die Bilder. Vielleicht kennt ihr die, das kennen wir. Also, die werden nämlich in den Schulen gemalt, Mandalas. Also heute ist kaum noch ein Kind ausgenommen, die nicht mal Mandalas malt. Natürlich nicht dieses Mandala genau, das ist ein Kala Chakra Mandala. Aber wohl Bilder in ähnliche harmonische Zusammenstellung. Dieses Mandala ist praktisch ein Bild von einer spirituellen Realität, wo diese Gottheit im Mittelpunkt wohnt. Also Kala Chakra und gerade mitten da drin. Und wenn man sich darauf einstellt und sich aufs Mittelpunkt konzentriert, geht man hindurch, wie durch eine Tür, in diese andere Realität und begegnet dort diese Gottheit. Dieses Prinzip ist auch generell bei Mandala-Malen immer betont, sich aufs Mittelpunkt zu konzentrieren, und die Lehrer staunen darüber, dass es so wirksam ist und ahnen gar nicht, woher das kommen könnte. Es ist tatsächlich wirksamer als irgendetwas anderes ausmalen. So sagen sie. Nun, ich glaube sehr wohl, dass auch von anderer Seite da was stattfindet, dass da auch zunächst mal eine gewisse Ruhe vermittelt wird, aber und dass die Kinder dadurch diese Ruhe bekommen, aber wie lange diese Ruhe anhält, das ist dann mal wieder die Frage. Gut, ich war tibetischer Buddhist, ich habe den Dalai Lama schon angesprochen, der Dalai Lama trifft sich ja mit aller Welt. Er ist eigentlich einer der größten Missionare des Buddhismus in unserer Zeit, können wir fast sagen. Obschon er immer ganz freundlich sagt, ihr braucht gar keinen Buddhisten zu werden, ihr könnt Christen bleiben, in eurer Tradition bleiben und mit meiner Methodik anfangen. Also, da sagt er, dass er eigentlich das Christentum schon integriert hat. Ihr könnt die christliche Tradition, aber euer Ziel ist ja sowieso dasselbe. So ist seine Sicht. Er kennt ja kein anderes Ziel. Er hat einen bestimmten Rahmen, worin er denkt und woher er darauf hinstrebt. Das ist die Erleuchtung, das ist sein Ziel. Dieser Zustand. Also keine Begegnung mit einem lebendigen Schöpfergott. Nun, wir sind zusammengekommen, als die Elke eines Tages in Amsterdam in Holland auftauchte und ich sie angeschaut habe. Ja, diese Liebesgeschichte steht auch hier drin. Also ich habe sie angeschaut, ich war von ersten Blick verliebt und ich habe mich so gemüht gehabt. Ich war gerade mit einer Freundin zusammen, sie war Buddhistin, sie war Holländerin. Das war eine schwierige Beziehung. Also es war kaum auszuhalten, aber ich habe es gehalten, weil erstmal mein Guru mich dahin geführt hat und zweimal, ich wusste, das Leben ist Leiden. Man muss auch einiges ertragen können, oder? Aber als ich dann die Elke sah, war ich auf den ersten Blick verliebt und dachte ich, der Buddha hat auch von Liebe gesprochen und vielleicht kannst du das ja mit der Elke noch verwirklichen. Und so habe ich ihr eingeladen, zu mir auf mein Schiff in Amsterdam zu kommen. Ich lebe zu dieser Zeit auf einem Therapieschiff in Amsterdam habe so alternative Psychotherapie ausgeübt. Das war sehr passend in diesem Weg des Buddhismus. Und Elke war nicht Buddhistin, sie war eher Esoterikerin, aber unsere Ziele passten ziemlich genau zusammen. Und ich meine doch sicher, wir gehen ein Stück weit gemeinsam des Weges.
Ja, guten Abend. Ja, als ich den Martin sah, das war während einer Zusatzausbildung für Psychotherapie, da war für mich sofort klar, er geht diesen spirituellen Weg, den ich eigentlich auch schon lange Jahre ging, nur nicht im Buddhismus, sondern ich ging ihn in der Esoterik. Aber die Esoterik hat ja viele Ähnlichkeiten mit dem Buddhismus. Und darum war das für mich gar nicht schlimm. Ich sah so viele Parallelen. Also zum Beispiel die Meditation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Esoterik. Das Thema Reinkarnation gehört zur Esoterik. Also Entspannungsatemübungen und so weiter gehören sowohl zum Buddhismus als auch zur Esoterik. Man versucht in der Esoterik ein göttliches Bewusstsein zu erlangen. Da geht es zwar in der Form nicht direkt um Erleuchtung, aber die Esoterik sagt, so von der Wortbedeutung her heißt es inneres, verborgenes oder geheimes Wissen. Sie sagt also, der Mensch hat einen göttlichen Kern, das Göttliche ist in ihm und er muss dieses Göttliche entfalten. Und das kann er eben durch Methoden wie eben Atemübungen, Entspannungsübungen, Nahrungsmittel oder Yoga und so weiter. Alle diese Dinge gehören dazu, um dieses Göttliche in den Menschen frei zu machen. Die Esoterik sagt eben, der Mensch am Anfang, als er entstand, da hatte er ein tierisches Bewusstsein, er war also mehr wie ein Tier. Und jetzt entwickelt er sich zu einem Gott sozusagen. Sie sagen, Also er wird göttlich. Ja, ich will jetzt heute Abend da nicht mehr drüber erzählen, weil ich da morgen früh was zu sagen will, und die, die morgen früh wiederkommen, die sollen das dann nicht alles doppelt hören. Außerdem ist es ein Zeitproblem. Aber ich kann nur so sagen, dass ich eben in diesen Übungen, die ich dort machte, viele Erfahrungen machte, übersinnliche Erfahrungen machte. Und als ich diese übersinnlichen Erfahrungen machte, war mir gar nicht so vordergründig bewusst. Aber ich sprach sehr häufig über Angst. Und andere haben mich dann darauf aufmerksam gemacht und haben gesagt, sag mal, wovor hast du eigentlich immer Angst? Aber ich konnte das selber gar nicht sagen, weil mir das gar nicht auffiel so richtig. Ja, ich war zu der Zeit in erster Ehe verheiratet, aber ging schon über zwischen 8 und 10 Jahren diesen Weg. Und mein erster Mann wollte diesen Weg nicht mit mir gehen, da ich ihn aber selber für einen guten Weg hielt. Nämlich dafür, dass ich dachte, das ist der neue Weg zu Gott. Darum wollte ich ihn unbedingt gehen. Und ich sagte dann zu meinem Mann, wenn du diesen Weg nicht mit mir gehst, dann gehe ich ihn alleine. Und ich ging ihn alleine, und man kann sich vorstellen, wie das sich in einer Ehe auswirkt, wenn man zwei grundsätzlich verschiedene Ziele und Ausrichtungen hat. Und nach etlichen Jahren waren wir eigentlich ganz auseinandergelebt. Und dann wurde ich auf der einen Seite immer sensibler, also ich nahm ganz viel wahr, es entwickelte sich ganz viel bei mir, aber auf der anderen Seite wurde ich immer dickfälliger, also ich kann sagen, immer egoistischer. Denn mein Weg war ja ein Weg der Selbstverwirklichung. Das ging nicht nur, ich sollte nicht nur göttlich werden, sondern auch mich selbst verwirklichen. Ja. Und wenn man diesen Weg der Selbstverwirklichung geht, das bringt das schon allein von der Wortbedeutung, kann man sich das schon erklären, wenn man dieses Wort sich wirklich mal ganz in aller Ruhe unter die Lupe nimmt, dann weiß man, wenn man sich selbst verwirklicht, verwirklichen will, in aller Konsequenz, dann bedeutet das, dass andere Leute auf der Strecke bleiben. Denn ich komme nun mal mit vielen Dingen anderen in die Quere oder andere mir. Und da muss ich entweder Rücksicht nehmen oder ich muss sagen, ich verwirkliche mich selbst und ich gehe da durch. Und als ich dann den Martin traf, da war für mich klar, jetzt ist der Moment gekommen und ich muss praktisch mich mit ihm zusammentun, damit ich diesen höheren Weg besser gehen kann. Denn es heißt, so ein ungeschriebenes Gesetz ist das mehr oder weniger. Wenn dich jemand hindert auf diesem Weg zur Göttlichkeit, dann musst du das hinter dir lassen. Da musst du Abschied von nehmen, sonst wirst du festgehalten. Also das bedeutet zwangsläufig, du musst irgendwie Opfer bringen. Und das tat ich dann, und ich ging dann nach Amsterdam auf das Therapieschiff. Und dort arbeiteten wir gemeinsam als Psychotherapeuten. Ja, nach einiger Zeit merkten wir, dass wir in unserer Arbeit sehr unzufrieden waren. Wir konnten den Leuten nicht wirklich helfen. Ja, warum konnten wir den Leuten nicht wirklich helfen? Wir hatten keine Antwort auf die Schuldfrage. Der Buddhismus kennt in dem Sinne ja keine Schuld. Man kann zwar, wie es heißt, ein schlechtes Karma sich holen, indem man schlimme Taten tut. Aber sie sagen, diese Schuld, wenn es dann Schuld ist, die wirkt sich ja erstmal nur auf dich selber aus. Also wenn ich mich jetzt schlecht verhalte, ich bestehle jemanden, also dann habe ich so ein schlimmes Karma, dass es sein kann, wenn ich ein Dieb bin, im nächsten Leben werde ich jemand, der ständig bestohlen wird. Also kann ich nur meine Schuld gut machen, durch gute Dinge zu tun. gute Taten. Das andere bleibt bestehen, aber ich kann die Waage verbessern und ein besseres Leben bekommen, wenn ich viele gute Taten tue. Die Esoterik kennt in dem Sinne auch keine Schuld. Wir haben uns zum Beispiel in Übungen zugesprochen, das war ein Teil unserer Ausbildung, dass wir uns gegenüber saßen und haben uns gesagt, ich bin nicht schuldig für dies und das. Ich bin nicht schuldig für dies und das. Natürlich haben wir uns innen drin alle irgendwo schuldig gefühlt. Aber das brauchten wir nicht, so ist in gewissem Sinne die Lehre. Ich weiß nicht, wer dieses Yin- und Yang-Zeichen kennt, hell und dunkel. Das bedeutet nicht nur weiblich-männlich, sondern es bedeutet in der Esoterik auch Licht und Finsternis. Also auch gut und böse. Also steckt dahinter, dass der Mensch ein Ganzes ist, wenn er gut und böse in einem akzeptiert und annimmt. Das ist in ihm. Also ist in dem Sinne auch keine Schuld da. Aber, wie ich schon sagte, wir fühlen uns schuldig und so gehen wir häufig zum Therapeuten, weil wir mit Dingen nicht fertig werden in unserem Leben, wo wir selber schuldig geworden sind oder andere an uns schuldig geworden sind. Wir können dann darüber reden, aber wir können nicht wie im Christentum, und hier möchte ich nochmal wieder auf Jesus zu sprechen kommen, sagen, so wie Jesus es sagt, kommet her zu mir. Und dann bekennt, und wenn ihr bekennt, dann vergebe ich euch. Denn ich bin schon dafür gestorben. Er hat diese Schuld schon auf sich genommen. Dieses enorme Leiden da am Kreuz, was wir am Anfang gesehen haben. Ja, und diese Erfahrung machte ich auch, als ich dann Christin wurde später, dass mich das erst wirklich frei gemacht hat. Denn ich hatte Dinge, die konnte ich von mir aus nicht vergeben, obwohl ich es wollte. Ja, wir gaben unser Therapiezentrum auf, als es eines Tages unerwartet abbrannte oder ausbrannte und machten uns auf eine Weltreise. Wir reisten zuerst nach Indien, weil dort Martins Guru war, den wollte er nochmal besuchen und deshalb lag das auch nahe. Außerdem wollte er noch eine 4-wöchige Meditation machen und das bedeutete in einer Hütte alleine 4 Wochen lang, ohne zu sprechen, zu meditieren, 8 bis 10 Stunden vielleicht und dazu 100.000 Mantren sagen, zu seiner Reinigung, um die Erleuchtung schneller zu erlangen.
Ja, als wir dann nach Indien kamen, wollte ich natürlich als erstes meinen Guru besuchen. Im tibetischen Buddhismus, im Tantra-Buddhismus und auch in der Mahayana-Form, zum Beispiel Zen-Buddhismus ist ja auch so Mahayana-Form, das heißt, dort ist ein Lehrmeister auch absolut notwendig, so ein Zen-Meister. Aber als wir dann dort ankamen, dann ging ich da zu dem Haus, wo der Meister, mein Guru, wohnte, in dem Ort, wo auch der Dalai Lama heute noch wohnt. Und da begegnete er mich. Das war mein Guru. Er war hier gerade 4 Jahre alt. Und ja, der kam mich dann entgegen und ich habe mich vor ihm verneigt, weil ich wusste, das ist ihn. Es ist nämlich so, dass gerade im tibetischen Buddhismus man gerade mit den höchsten Meistern die Sache so nachgeht, dass wenn einer stirbt, zum Beispiel der Dalai Lama, wird er konkret gesucht, wird seine Inkarnation konkret gesucht, nach bestimmten Zeichen, dafür wird ein Medium befragt, wo wird das Kind geboren und so weiter, und die gehen da dann hin und dann wird das alles geprüft und so wird das Kind dann herbeigeholt und an dem Ort gebracht und strengstens erzogen in diese Lehre. So begegnete ich mein Meister da, war er dann auch, als ich ihn kennenlernte, war er 80 Jahre alt und nun war er so diese Kleine geworden. Aber zum Glück war der Alte auch noch da. Nämlich sein Körper. Er hatte Auftrag gegeben, seinen Körper einzubalsamieren und das war tatsächlich in dem Haus, in einem Glaskasten. wie in einer Art Plastik aufgesetzt, und da gingen wir hinein. Und als wir hineingegangen sind, war es, als ob eine geistliche Gegenwart in den Raum kam. Und für mich war das der Geist des Gurus. Wir setzten uns davor und ich fing an, eine Art telepathische Kommunikation mit ihm, was für mich und auch für Tibete ganz normal ist. Und auf einmal geht eine laute Stimme in mir los, die sagte: Gehe deinen eigenen Weg. Und nun dachte ich, oh wei. Es war wie wenn mein Vater mich aus der Tür schubste und sagte: Jetzt du selbst. Und ich merkte, vielleicht habe ich zu sehr probiert, ein tibetischer Buddhist zu sein. Und soll ich jetzt den Buddhismus in eigenem Stil entfalten? So haben wir den Ort verlassen und weitergereist. Es war sehr schwierig in Indien. Die Elke war öfters krank, nicht nur vom schlechten Wasser, sondern auch von ihren Schuldgefühlen, die ihr auch mitgerissen hatten. Und ich wurde einmal von einer Seeschlange gebissen, war beinahe tot. Am Ende von 3 Monaten waren wir ziemlich fertig und wir meinten, wir hatten unsere Reise genau geplant gehabt in Indonesien, da wollten wir dann hingehen, da würde es besser werden. Das Gegenteil war wahr, es wurde noch schlimmer. Wir wurden immer deprimierter. Ich konnte nicht mehr durchdringen. Ich versuchte es mit meinen Meditationen und hatte da auch schöne Erfahrungen, aber so also wie hier auf dem Bild, da hatte ich ja fast die Erleuchtung. Nein, es war wirklich das zu sehen. Also ich habe versucht, also, und ich, es ging nicht mehr. Also mein Frust war da drin, dass ich zwar schöne Erfahrungen in der Meditation machte, einerseits, andererseits im Alltag immer der Alte blieb. Ich habe Streit. Ich war noch launisch und all diese Dinge. Und ich dachte, oh, weil es gelingt mir nie. Und ich sagte mir, wenn es schon eine Erleuchtung gibt, dann müssen die beide zusammenkommen. Alltag und Meditationserfahrung. So reisten wir weiter. Übrigens in Indonesien, da war es so, dass die Leute die Dämonen opferten. An jeder Ecke, an jeder Hoteltür. Und wir hatten uns immer schon geöffnet, für die gute Mächte, so meinen wir. Und jetzt merken wir, wir können uns gar nicht mehr für die Böse abtrennen. Und es war so stark, dass wir zum Teil nächtelang nicht schlafen konnten. Wir wurden nur noch gejagt. Wir waren dann froh, nach 1 Monat noch auf Bali, also 4 Monate in östliche Länder gereist zu haben, endlich in einem westlichen Land, in Australien, anzukommen. Da wurden wir dann auch schon rasch wieder gedemütigt, weil wir bemerkten dann, dass wir um 4.000 Mark betrogen waren. Und nun mussten wir dann arbeiten. Ei, es war eine schwierige Zeit. Als wir das getan hatten, wollten wir eines Tages dann einen Freund besuchen. Er wohnte im Urwald. Den hatten wir so in Indien kennengelernt. Und wir machten uns auf den Weg an einem Samstag. Es ging da kein Bus. Also trennten wir.
Ja, und dann nahm uns ein junger Mann mit und dieser junge Mann, der war absolut fröhlich. Und wir haben gedacht, na, der hat bestimmt irgendwie was geraucht. Wir haben ihn gefragt, wir sagen, sag mal, hast du irgendwas geraucht? Nein, sagt er, das kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Ja, haben wir gedacht, das kann ja auch sein. Für uns war alles möglich, kann auch Jesus sein. Also in der Esoterik gibt es ja auch Jesus, die spricht ja auch von Jesus Christus als einen hohen Meister. Und wie wir vorhin schon hörten, der Buddhismus kann auch Jesus als einen Erleuchteten einbeziehen. So sagte er zu uns, was macht ihr denn beruflich? Ja, wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Ja, sagt er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja. Ja, sagt er, dann lade ich euch ein, morgen in meine Gemeinde zum Gottesdienst. Können Sie auch heute Abend sagen. Morgen die echte Alternative. Ja, wir waren ja im Ausland, wir wollten Leute kennenlernen und dachten, da gehen wir mal hin, warum sollen wir nicht auch mal in die Kirche gehen? Ich hatte ja evangelisch-traditionellen Hintergrund, war konfirmiert und konnte ja auch mal, glaubte auch an Gott, sagte auch immer, ich bin Christin und so weiter. Und so war es ja auch kein Problem, mal in die Kirche zu gehen. Ja, dieser junge Mann holte uns am nächsten Morgen ab. Es war aber keine Kirche, sondern es war vielleicht so ein ähnliches Gebäude wie dies, ein Schulgebäude war es. Und da gab es so eine kleine Bühne, da war eine Band. Und dann hörte ich, dass der Pastor hinterm Schlagzeug saß. Und ich dachte, oh, 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 wo bin ich hier wohl reingeraten? Also ich war sehr, sehr skeptisch und ich dachte, das ist hier bestimmt irgend so eine Sekte. Nun, die Predigt war ganz gut, aber es hat mich nicht weiter irgendwie berührt. Dann war der Gottesdienst zu Ende, die Leute tranken noch Kaffee und Tee miteinander und dazu luden sie uns dann auch ein. Da kommt eine Frau zu mir, fragt mich, wie ich heiße, woher ich komme, und die dritte Frage war, darf ich mit dir beten? Und ich, oh, beten, also ich konnte ja gar nicht beten, dachte ich, aber ich mochte nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Dann dachte ich, ich frage den Martin, und der Martin als Buddhist, der wird ja sowieso Nein sagen. Und ich fragte ihn, und zu meiner Überraschung sagte der ja. Und meinte, er käme auch noch mit, und das beruhigte mich dann, und so ging sie mit uns raus auf den Balkon, sie holte noch den Pastor, und sie begann mit mir zu beten. Und als sie betete, spürte ich sofort, dass sie nicht aus sich selbst spricht, dass sie nicht aus sich selbst betet. Sie las nichts vor, sie sagte auch nichts auswendig, sondern sie sprach direkt in meine Schuldgefühle hinein, die ich hatte, wegen meiner Familie, aber besonders wegen meiner Tochter. Meine Tochter war nämlich zu dem Zeitpunkt, als ich dann in Australien war, 16 Jahre alt. Und sie war noch in Deutschland. Und früher hatte ich mein Gewissen immer noch beruhigen können. Als ich in Amsterdam war, war ich immer noch ein- bis zweimal die Woche nach Hause gefahren und habe da ein bisschen was geputzt und in den Haushalt fertig gemacht und so weiter. Und dann bin ich wieder weggefahren. Und jetzt ging das nicht mehr. Und jetzt waren meine Schuldgefühle da. Und davon war ich auch sehr häufig krank. Aber ich wollte das nicht fühlen. Ich habe das so verdeckt und ich dachte, das kann kein Mensch wissen. Das konnte diese Frau auch nicht wissen. Denn ich habe ja immer gedacht, ich bin doch auf dem guten Weg und das ist richtig, was ich tue. Und jetzt sprach die Frau da mitten hinein. Und ich erkannte, boah, das ist schrecklich, was ich da getan habe. Und ich begann zu weinen. Und dann sagte sie, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenn mich vorher einer gefragt hätte, ob ich sündige, hätte ich gesagt, nein. Sünde war für mich bewusst was Böses tun. Und jetzt erkannte ich, dass Sünde was ganz anderes noch war. Nämlich, das Wort Sünde, haben wir in gewisser Weise schon gehört, kommt von Sund, von Graben. Und ich spürte, es gibt einen Graben zwischen mir und Gott. Und das, obwohl ich in all meinen Praktiken versucht hatte, mich mit diesem Gott in Verbindung zu setzen. Ich hatte meditiert stundenlang, ich hatte Rituale gemacht, ich hatte an Entspannungs- und Atemübungen alles gemacht, damit ich zu diesem Gott komme. Und es war nicht so. Ja, dann sagte die Frau, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Und dann wusste ich einfach, ich muss das tun. Wenn ich mit Gott in Verbindung sein will, muss ich das tun. Und ich erkannte, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Was ich vorher nicht gedacht hatte. Natürlich hatte ich auch von Jesus gehört, aber das war vor 2000 Jahren. Was hatte das mit mir zu tun? Jetzt war es klar, er ist der Weg zu Gott. Und ich sagte dann in dem Gebet, ja, ich will von jetzt an mit Jesus Christus leben.
Ja, ich freute mich an der Stelle von ganzem Herzen, weil ich dachte, jetzt wird die Elke eine echte Christin. Sie war bis dahin, das wusste ich, noch nicht mal ein halber, weil ich dachte mehr an meine buddhistische Religion, als sie an ihre christliche. Und ich, einen echten Buddhisten, das passt gut zusammen. So stand ich da und freute mich von ganzem Herzen. Dann drehte sich aber die Frau auch zu mir. Fragte, darf ich auch mit dir beten? Nun, also mir ging es schon fantastisch. Ich dachte, es ist eigentlich gar nicht nötig. Aber ich wollte die Frau auch nicht enttäuschen und sagte, okay, können Sie auch machen. Also sie betete auch und die Pastor betete, das war auch ganz nett. Dann fragte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ja, ich wusste nicht, was da so ablief. Ich sagte, ja, können wir auch noch machen. Dann betete sie und eine der ersten Dinge, die sie betete, war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Nun stand ich Augen zu und mein erster Gedanke war, nein, das tut sie nicht. Wie kann überhaupt diese Frau wissen, dass ich eine andere Religion hatte? Wir hatten miteinander gar nicht darüber gesprochen gehabt und auch mit der Elke hatten wir dieses Thema nicht durchgenommen. Also, ich dachte, das ist unmöglich. Ich fing aber an zu vergleichen. Der Buddha hat immer gelehrt, wenn dir jemand was lehrt oder sagt, dann prüfe du selber. Ich fing an zu prüfen. In mir war mein Widerstand und um uns oder von außen auf uns zu war Jesus. Sie betete ja zu Jesus und es war ganz klar, dass er da war. Ich sah ihn zwar nicht, aber ich merkte, ich spürte, der ist da und er wartete. Es war wie, stände er vor mir und fragte, willst du mich reinlassen? Und in diesem Vergleich, seine Gegenwart über mich, mein Widerstand in mir, habe ich gemerkt, es ist größer, es ist wahr. Und trotz meines Widerstands sagte ich dann, okay, ich lasse alle meine anderen Religionen los. Ich wusste wirklich nicht, was da ablief. Wir beide waren total verblüfft. Die Frau schien es alles besser zu wissen. Sie sagte, ganz begeistert, jetzt hat der Herr Jesus Christus euch aus dieser Welt herausgezogen und zu sich geholt. Und wir schauten so nach außen, es war ein bisschen neblig, so wie heute. Also, die Welt hat irgendwie seinen Griff auf uns verloren gehabt. Und in uns war auf einmal eine Liebe, ein Frieden, die wir bis dahin nicht kannten. Nun, wir wussten, dass wir eigentlich gefunden hatten, was wir gesucht haben. Wir waren dann nachher wieder in unserem kleinen Hostel, wo wir verblieben und wir saßen nebeneinander, hatten einander gar nicht mehr viel zu erzählen. Wir sind ja beide Psychotherapeuten und hatten immer viel herum zu therapeutisieren, war gar nicht mehr nötig. Nun, das ging 3 Tage lang gut. Dann kamen Kämpfe. Dann war es, als ob in mir Buddha und Jesus am Kämpfen waren. Einmal dachte ich, was der Buddha da sagte, war doch gar nicht so ganz verkehrt. Und dann dachte ich, nein, ich muss den Jesus, dann muss ich mehr von wissen. Das ging immer hin und her. Die Elke merkte es und fing dann an, mit mir zu kämpfen. Es war ein großer Chaos. Und wir sagten uns, das fühlt sich gar nicht mehr gut an. Und was sich nicht gut anfühlt, ist nicht gut, oder? Das war ja unser Maßstab bis dahin. Nur was sich gut anfühlt, ist gut. So sagen wir uns, das fühlt sich nicht mehr gut an. Wir verlassen diesen Ort und gehen wieder auf unseren alten Weg. Wir reisten zurück nach Sydney und in dieser Stadt meinten wir schon wieder, ja, ganz auf alten Wegen zu sein.
Ja, wir fühlten uns dort in Sicherheit und jetzt wollten wir einfach so weitergehen. Aber wir stehen an einer Kreuzung, die Ampel springt auf grün, die Leute kommen uns entgegen. Ein junger Mann aus der Menge strahlte von innen, guckt uns an und sagt, kennt ihr Gott? Und wir, ja, ja, wir kennen ihn wohl, aber wir wollen eigentlich nicht mehr. Und wir sind einfach weitergelaufen. Dann sagt er, hier hast du eine Einladung, meine Gemeinde hat da in der Stadthalle eine Ausstellung und da müsst ihr unbedingt hingehen. Er zeigte uns den Eingang noch von Weitem. Plötzlich war er verschwunden. Wir konnten selber wählen, ob wir noch reingehen. Und nach einigem Zögern sind wir dann hineingegangen. Und dort wurden wir dann aufgefangen. Das heißt, Menschen luden uns ein, nicht nur zum Gottesdienst, sondern in einen Bibelhauskreis. Und hier bekamen wir Lehre. Hier kamen wir weg von unserer Erfahrungsebene. Wir hatten ja diese tolle Erfahrung gehabt. Aber dann, in schlechten Zeiten, jetzt war die Erfahrung weg. Und so dachten wir, ist auch Gott weg. Und jetzt mussten wir lernen, dass Gott nicht weg ist, wenn wir ihn nicht fühlen. Sondern wir mussten lernen, dass hier drin beschrieben steht, wer Gott ist, was er von uns will, wie er mit uns ist und so weiter. Wenn der Dalai Lama in Graz die Leute einweiht, dann stellt er ihnen diese Kalachakra-Gottheit, die wir dort auf dem Bild gesehen haben, genauestens vor. Er sagt, so sieht sie aus, so handelt sie, das ist ihr Ziel, das will sie. Das müssen die Menschen lernen, sonst wissen sie nichts davon. Und so ist es mit uns. Wenn wir nicht lernen, wer Jesus ist und wer Gott ist, wissen wir nichts davon. Dann sind wir nicht in Verbindung. Das heißt, wir sind vielleicht in Verbindung, aber wir können nicht echt in dieser Beziehung sein. So, also, um diese Beziehung zu Jesus haben, müssen wir auch ein Wissen darüber haben. Ja, das lernten wir dort und dann wussten wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Wir sind umgekehrt, zurück nach Europa. Und als erstes war klar, ich muss meine Familienverhältnisse in Ordnung bringen. Ich war noch bereit, zu meinem Mann wieder zurückzugehen. Der wollte das aber nicht, reichte die Scheidung ein. Mit meiner Tochter habe ich mich dann noch wirklich ganz, ganz echt versöhnen können. Aber erst auch, als sie vor 4 Jahren Jesus Christus annahm für sich. Und da war dieser Punkt der Vergebung, dass wir einander wirklich von Herzen Vergebung zusprechen konnten. Wir gaben unsere Berufe auf, machten noch eine theologische Ausbildung, waren jetzt eine Zeit lang als Pastoren-Ehepaar tätig und sind jetzt im vollzeitlichen Dienst wegen dieser Vorträge.
Ja, auf der Suche nach der Wahrheit, Jesus oder Buddha, mir war diese Frage nicht gekommen. Ich habe zwar gesucht, und ich wusste, ich habe die Erleuchtung nicht, aber ich wusste nicht, wie oder wen soll ich jetzt suchen. Ich wusste wirklich nicht, ob es da eine Entscheidung nötig war. Und es war wirklich so, dass diese Sache so unerwartet kam. Es hört sich vielleicht ein bisschen abgehakt an, aber es war eine Sache, die an der Stelle so klar wurde und bis sich dann unser Leben so weit geklärt hatte, bis unsere Gedanken so viel sich darauf einstellen konnten, indem wir lernten, wer dieser Gott ist, wie dieser Jesus ist, dass wir auch dieses so erzählen können, wie wir es heute tun, das in einigen Jahren drüber gegangen. Also, das hatte ich damals nicht erzählen können. Wir waren ziemlich verblüfft, wie ich schon sagte, und das war auch längere Zeit so. Aber wir haben gelernt. Ich habe das schon gesagt, es war gesucht nach der Wahrheit. Der Wahrheit dann begegnet, aber wir merkten, dass von anderer Seite eigentlich eine Suche stattgefunden hat. Da möchte ich ganz gerne mit enden, weil das wird in der Bibel schon erwähnt. Gerade im Propheten Jesaja spricht etwas, was das ausdrückt. Er sagt, Gott spricht folgendermaßen, ich war zu erfragen, für die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich. Und so war die Sache eigentlich. Gott hatte uns gesucht. Und hat sich uns gezeigt. Er hat gesagt, hier bin ich. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Stimme an allen Menschen erschallt. Die Frage ist nur, hören wir seine Stimme?